Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zum Impuls des Monats. Ein Angebot vom Fachverband Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Brandenburg. Einmal im Monat präsentieren wir euch einen kleinen Fachvortrag rund um Themen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit und veröffentlichen das Ganze dann hier über unseren Podcast-Kanal Käffchen gefällig. Im Januar 2022 machte Annette Bauer den Anfang. Sie ist Referentin für Kinder- und Jugendhilfe beim Paritätischen Landesverband Brandenburg. Und unter dem Titel Huch, das SGB VIII hat sich geändert, ist sie auf die relevanten Änderungen des SGB VIII durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz eingegangen. Wir wünschen euch viel Spaß beim folgenden Vortrag.
Herzlich willkommen, liebe Kollegen und Kolleginnen, an welchen Geräten auch immer. Wir starten heute in ein wirklich ganz neues Fachformat. Sie habt es gerade gehört und ich habe die, ich würde sagen, großartige Ehre, den ersten Versuch zu wagen. Wie schon angedeutet, wirklich auch bildlos. Für mich ganz große Herausforderung. Ich hoffe, dass ich dann nicht wie sonst schneller nuschle und unverständlicher werde. Deswegen noch meinerseits den Hinweis, falls ich in einen Redestil verfalle, der Zuhören unmöglich macht, dann doch bitte noch mal ganz kurz eine Nachricht im Chat hinterlassen. Dann wird Herr Müller mich sofort strafend antippen. Ansonsten freue ich mich noch mehr, dass wir heute das Thema Kinder- und Jugendstärkungsgesetz haben. Wir haben dem Ganzen ja das Titel Huch, das SGB VIII hat sich geändert gegeben. Natürlich auch aus dem Prinzip der paradoxen Intervention, um möglichst viele Zuhörer zu gewinnen, die sich jetzt fragen, wer denkt sich so einen Titel aus? Würde ich gerne verraten. Annette Bauer, mein Name. Referentin für Kinder- und Jugendhilfe und Kindertagesbetreuung im Paritätischen Landesverband Brandenburg. Tatsächlich dem Arbeitsfeld Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit im Fachverband Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit schon seit ganz, ganz, ganz vielen Jahren verbunden. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich einen Fachimpuls in dem Arbeitsfeld, das mir zugegeben schon noch am liebsten ist, setzen kann. Heute der gewagte Versuch in 30, allerhöchstens 40 Minuten, kurz darzustellen, was sich jetzt tatsächlich im Zuge des Kinder-, Jugend- und Stärkungsgesetzes für Aufgaben und Herausforderungen für Kollegen und Kolleginnen in der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit ergeben könnten. Es fällt mir schwer, weil ich zugeben muss, dass ich auch ganz schön großer Fan von dem Gesetz geworden bin. Und eigentlich hätte der Titel auch besser lauten sollen, Hurra, das SGB VIII hat sich geändert, weil sich, das kann ich voranstellen, in der Gesetzreform nochmal das zentrale Ziel des SGB VIII, das es schon ganz, ganz lange hat, nochmal stärker abbildet, nämlich, dass wir die Subjektstellung der Kinder und Jugendlichen stärken und dass wir auch das Grundverständnis aller Leistungsangebote im Kinder- und Jugendhilfegesetz als personenbezogene soziale Dienstleistung für Kinder und Jugendliche und deren Eltern jetzt ganz klar nochmal vor die Nase gehalten bekommen. Wir haben also jetzt mit dem geänderten SGB VIII ganz klare Rechtsnormen, die eigentlich ein großer Schritt sind, um die Welt für Kinder, Jugendliche und deren Eltern noch deutlich besser zu machen und vor allem ihre Rechte zu stärken und die vor allem im Wirrwarr unserer Leistungsgesetzgebung im SGB VIII zu stärken. Das klappt natürlich nur, alles Gute, was in diesem Bundesgesetz steckt, wenn jetzt nicht alle für die Umsetzung verantwortlichen Brandenburger Erwachsenen wieder den Kopf in den typischen Brandenburger Sand stecken und ganz viele Gründe dafür suchen, warum das Geld nicht reicht, dass wir Dinge ändern. Ganz klar ist, hinter den geänderten Leistungsansprüchen werden auch finanzielle Aufwüchse stecken, aber unglaublich viel in dem geänderten SGB VIII ist in meiner Einschätzung eine Haltungsfrage. Und da können wir gemeinsam eine ganze Menge machen. Vor dem Hintergrund denke ich auch, dass Ausreden und clevere Prokrastinationsstrategien hier einfach wirklich gar nichts nutzen, zumal das Bundesgesetz geändert seit dem 10. Juni letzten Jahres sowieso in Kraft getreten ist. Wir überlegen also nicht über irgendetwas, was vielleicht mal kommen wird, sondern über etwas, was tatsächlich schon da ist und haben damit die Aufgaben, die vor uns liegen, einfach umzusetzen. Wir haben den Titel Huch, das SGB VIII hat sich geändert, deswegen gewählt, weil nicht nur in Brandenburg, sondern auch bundesweit festzustellen ist, dass sich Entscheidungsträger auf der landespolitischen Ebene, kommunalpolitischen Ebene, aber auch in der Fachwelt doch durchaus jetzt sehr überrascht, überrumpelt und überrollt davon fühlen, dass die SGB VIII-Reform geklappt hat. Und ich gebe zu, ich war da auch ein kleines bisschen baff. Weil die, die das verfolgt haben, wissen, dass der Reformprozess ein wirklich jahrzehntelanger gewesen ist. Die meisten von euch werden wissen, dass ein Versuch auch leider schon mal gescheitert war zwischendurch, wie oft an der Geldfrage. Und es gab eigentlich auch dieses Mal die Inaussichtstellung, dass die Verhandlungsprozesse sehr schwierig werden würden im Bundestag, Bundesrat und eigentlich nicht klar ist, ob das klappt. Und dann hat es überraschend plötzlich doch geklappt. Und jetzt sind wir dabei, das umzusetzen. Und vor dem Hintergrund versuchen wir, Paritätischer Landesverband, aber vor allem auch der Fachverband Jugendarbeit, Jugend und Sozialarbeit, zu gucken, wie wir ganz viel Information schnell in die Welt bekommen und versuchen auch mit Impulsen und auch möglicherweise mit lauten Klugscheißen zu überlegen, wie können wir das denn jetzt sinnhaft in Brandenburg in die Wege bekommen. Und jetzt steht die Frage, was haben wir so in der Jugendarbeit, Jugend und Sozialarbeit zu tun? Und ich denke, dass sich so grundsätzlich die wichtigsten Dinge in drei Handlungsempfehlungen bündeln lassen. Die würde ich wie folgt zusammenfassen. Erstens, selber schlau machen und andere informieren. Zweitens, das eigene professionelle Handeln reflektieren und gegebenenfalls weiterentwickeln. Und drittens, vor allem Interessenvertretung in eigener Sache und natürlich vor allem auch im Interesse der gestärkten Rechte der Kinder, Jugendlichen und deren Familien. Und zu den drei großen Hauptpunkten würde ich mit euch Ihnen gerne nochmal ins Detail gehen. Und kommen wir zu der ersten Überschrift, selber schlau machen und andere informieren. Zu dem Hintergrund haben wir jetzt erstmal nur als ersten kleinen Hinweis auch den Link in den Chat gestellt, wo die wirklich gut gemachte Diof-Synopse zu finden ist, wo man im schnellen virtuellen Überblick erkennen kann, was hat sich denn eigentlich im Bundesgesetz geändert, farblich markiert, hervorgehoben, auf der rechten Seite. Und auf der Seite des Diof-Instituts finden sich inzwischen auch mehrere Materialien. Und ich kann auch empfehlen, dass man jetzt wirklich auch schon die ersten veröffentlichten Kommentare nutzen kann. Kepert ist schon draußen und auch Professor Meisen hat seine erste Kinder- und Jugendstärkungsgesetzliteratur herausgebracht, ist auch schon erhältlich. Lesen lohnt sich, beide Bücher, und es werden auch noch viel, viel mehr kommen. Also die Fachbuchwelt wacht auf und Fachbücher bieten ja immer auch eine Möglichkeit, sich so in das Ganze hineinzudenken. Ansonsten gibt es noch nicht so ganz viel an Handlungstipps, muss ich zugeben. Wir können also richtig schön selber anfangen, uns was auszudenken. Um das zu machen, würde ich auch empfehlen, dass man sich das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz wirklich nochmal mit Kollegen in Ruhe durchguckt, bei den Paragraphen, die für euch entscheidend sind. Und vor allem auch dahingehend guckt, was ihr rausfischt, was ihr gerne auch euren Kindern und Jugendlichen, mit denen ihr arbeitet, unbedingt mitteilen möchtet, was sich für sie verbessert hat. Da ist eine ganze Menge drin, zumal die Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit auch an der Schnittstelle zu Familien arbeitet, die auch in anderen Systemen der Kinder- und Jugendhilfeleistungen nutzen. Und was kann man da zum Beispiel erzählen, was Kinder und Jugendliche unbedingt wissen sollten? Nur beispielhaft gesagt, damit es auch wirklich noch klarer wird, ist das für mich stärkste auch Veränderungselement das, dass die gesamte Kinder- und Jugendhilfe jetzt explizit inklusiv aufgestellt sein kann, darf, muss. Es war eigentlich schon immer so, es wird jetzt aber nochmal klarer gestellt, dass alle Leistungsangebote für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung zugänglich und nutzbar sein müssen. Also es darf eigentlich keine Hemmschwellen mehr geben. Gucken wir gleich nochmal rein. Deutlich gestärkt wurden auch die Beratungsbeteiligungsangebote für Kinder und Jugendlichen. Gucken wir nachher auch nochmal drauf. Und es ist auch für die Familien eine Menge passiert, indem jetzt die Familien Beratungs- und Angebotsleistung § 16 erweitert wurden. Die Familienberatung kann eine Menge mehr machen. Und vor allem wird auch angestrebt, dass Kinder, Jugendliche und Familien, die Hilfebedarfe haben, die jetzt deutlich unkomplizierter bekommen können dürfen sollen und dass sich auch die Hilfen im Sozialraum vernetzen. Es muss jetzt noch viel mehr niedrigschwellige Angebote geben. Das ist jetzt nur beispielhaft benannt. Wenn Zeit da ist, um sich in Ruhe in das Gesetz reinzufummeln, werdet ihr merken, dass es eine Menge gibt, was man Jugendlichen mitgeben kann. Ich würde jetzt aber aufgrund der knappen Zeit eher versuchen, auch so ein paar Schwerpunkte rauszupicken, unter denen wir auch die Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit gezielt reflektieren sollten. Ich möchte noch ganz kurz voranstellen, dass ich hier im Fachverband Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit keinen Schwerpunkt auf die Jugendverbandsarbeit jetzt auch aus Zeitgründen legen kann. Bitte seht das nach, da kann man auch eine Menge drüber nachdenken. Wenn das nochmal gefragt ist, dann kriegen wir da bestimmt in Kooperation mit dem Landesjugendring auch noch was hin. Aber jetzt so aus der Perspektive klassisch § 11, § 13, neue § 13a, sagen wir auch gleich was dazu, betrachtet, würde ich mit euch gern schon zum zweiten Punkt kommen und überlegen, was könnte man denn jetzt wirklich reflektieren, überprüfen und konzeptionell weiterentwickeln müssen. Und hier würde ich nochmal die schon angedeuteten Schwerpunkte Partizipation, Selbstbestimmung, Inklusion und Beratung und sozialräumliche Vernetzung herauspicken. Und ganz kurz zum Thema auch Kinder- und Gewaltschutz was sagen. Da hat sich auch eine Menge geändert. Das ist aber auch so ein großes Thema, das tangiere ich heute nur ganz kurz. Wenn ihr merkt, um Kinderschutz, Gewaltschutz, da würden wir gerne noch mehr wissen. Mein Vorschlag, partizipativ an Herrn Müller zurückmelden. Möglicherweise gibt es dann zeitnah auch einen Impuls oder Podcast genau zu dem Thema. Das ist also auch schon das nächste Interaktionsmomentchen. Gucken wir in den von mir jetzt schon mehrfach angedeuteten großen Bereich der Stärkung der Partizipation, Selbstbestimmung und Inklusion. Und obgleich tatsächlich Partizipation, wie ihr wisst, schon immer zentrales Prinzip im SGB VIII war, hat der Gesetzgeber eingeschätzt, da muss nochmal nachgeschärft werden. Hier gehen ein bisschen profan gesagt viele Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe doch noch sehr oberflächlich beschlampig mit um. Wir können leider noch nicht einschätzen, dass die Beteiligung für Kinder und Jugendliche in der Kinder- und Jugendhilfe überall schon gut funktioniert. Und zum anderen ist es tatsächlich bis jetzt noch nicht so richtig angekommen, dass man eigentlich über die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe hinaus Kinder und Jugendliche grundsätzlich zur Beteiligung in der Gesellschaft befähigen soll. Das klappt alles noch nicht so ganz richtig. Deswegen wurde die zentrale Norm § 4 im Kinder- und Jugendhilfegesetz geschärft. Das ist im Grunde der Paragraph, der die Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen und der freien Jugendhilfe regelt. Und da wurde eingeschrieben, dass die Jugendämter, also die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, die freien Träger der Jugendhilfe nach Maßstab dieses Buches fördern sollen und dabei die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Eltern zu stärken ist. Also für die Zusammenarbeit zwischen örtlich öffentlicher und freier Jugendhilfe wurde als maßgebliche Zielstellung die Beteiligung benannt, die damit Grundauftrag allen Handelns ist. Die haben das also auch in der Jugendarbeit noch stärker zu nehmen. Und das ist auch das, was ich vorhin schon versucht habe anzudeuten. Die Kinder- und Jugendhilfe muss es jetzt ernst nehmen, dass Kinder, Jugendliche und Eltern Adressatinnen unserer Hilfe sind und als Kooperationspartner mitwirken müssen, damit die Hilfen auch funktionieren. Das trifft vor allem auch in der Kindertagesbetreuung den Hilfen zur Erziehung zu. Die Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit sind da, glaube ich, schon einen ganzen Schritt weiter. Ob das aber wirklich in der Einschätzung zustimmt, müsst ihr bitte selber überprüfen. Allen Arbeitsfeldern ist gemeinsam, dass ganz klar ist, dass wenn wir nicht auch Kooperation und Beteiligung absetzen, dann werden wir die Ziele des SGB VIII einfach nicht erfüllen können, weil kein Mensch, wenn er nicht beteiligt wird, an einer gemeinsamen Zielstellung mitarbeiten wird. Das hat psychische Gründe, kann man jetzt nicht vertiefen, aber wir brauchen einfach dieses Grundprinzip und hier muss nachgebessert werden. Und um den Beteiligungsaspekt wirklich auch nochmal in der Qualität zu schärfen, wird das Prinzip der Selbstbestimmung gleich im § 1 vorangestellt und zieht sich durch das gesamte Gesetz immer wieder durch. Der § 1 ist ja der zentrale Auftragsparagraf für alle Angebote im SGB VIII in der Kinder- und Jugendhilfe. Und einige ältere Kollegen können es bestimmt mitsingen, nur vorsichtshalber. Er definiert im ersten Absatz, dass jeder junge Mensch das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen, gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit hat. Und das ist unser Job. Wir sollen Kinder, Jugendliche dazu fördern, das zu werden. Und das Wort selbstbestimmt ist hier neu eingefügt. Und im gleichen Paragraphen wurde auch nochmal klar definiert, dass das bedeutet, dass wir junge Menschen dazu befähigen müssen, dass sie sich entsprechend ihres Alters und ihrer individuellen Fähigkeiten an allen sie betreffenden Lebensbereichen selbstbestimmt beteiligen können und auch interagieren können. Also ihr wisst es ja, haben in vielen Kontexten schon drüber geredet, Beteiligung oder einen Beteiligungsanspruch kann man ja auch schlichtweg mit Informationen gerecht werden. Das ist jetzt aber nicht mehr zulässig. Beteiligung meint tatsächlich die Befähigung zur selbstbestimmten Interaktion auch in allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe. Aber auch, und das ist die Ergänzung im zweiten Absatz des § 1, wir dürfen sie dazu befähigen, selbstbestimmt zu interagieren und am Leben der Gesellschaft teilhaben zu können. Das heißt, dass wir jetzt ganz ernsthaft nochmal miteinander reflektieren müssen, inwieweit wir diese Perspektive der Befähigung zur Selbstbestimmung und zur Partizipation ganz ernsthaft schon umsetzen. Und ein bisschen glaube ich auch, dass wir da ehrlich auch in der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit mit uns umgehen müssen. weil wir auch hier ja abhängig von Rahmenbedingungen sind. Ich würde die gewagte These in den Raum stellen, dass möglicherweise vor allem die Jugendsozialarbeit, Sozialarbeit an Schule kritisch gucken, prüfen kann, darf, muss, ob hier Teilhabe und selbstbestimmte Interaktion in allen Arbeitsfeldkontexten der Schulsozialarbeit schon klappen. Die nächste Klärung ist, dass sich das SGB VIII, wie schon angedeutet, jetzt wirklich konkret im inklusiven Selbstverständnis an alle Kinder und Jugendliche richten kann, darf, muss. Und das klärt nochmal der geänderte Paragraph 9, der die Grundausrichtung der Erziehung definiert. Hier sind zwei Sachen neu eingefügt, die längst überfällig waren und wirklich auch zu begrüßen sind. Im dritten Absatz wird nochmal klargestellt, dass die Grundrichtung der Erziehung und die Ausgestaltung der Leistung und die Erfüllung unserer Aufgaben berücksichtigen müssen, dass Mädchen, Jungen, aber vor allem auch transidente, nicht-binäre und intergeschlechtliche junge Menschen besondere Lebenslagen haben. Und im vierten Absatz wird klargestellt, dass wir bei der Ausgestaltung aller Leistungen und Angebote die gleichberechtigte Teilhabe von jungen Menschen mit und ohne Behinderung umzusetzen und vorhandene Barrieren abzubauen haben. Das richtet sich also an alle Angebote der Jugendhilfe. Für die Jugendarbeit wird nochmal ganz speziell die Inklusion herausgearbeitet. Da komme ich nochmal hin. Wir haben also jetzt wirklich Inklusion und Teilhabe als ständiges Prinzip zu beachten. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass da aber auch Teilhabe als Beteiligungs- oder Beteiligung als dynamischer Prozess zu verstehen ist. Nicht alle Kinder und Jugendlichen können sich natürlich im gleichen Maße an allen Prozessen beteiligen. Das hängt vom Alter, von den Voraussetzungen, von den eigenen Wünschen und Zielen ab. Da haben wir also unterschiedliche Qualitäten und da gibt es auch keine Normierung, wann Beteiligung erfüllt ist. Wir prüfen also jetzt mal unsere Konzepte und gucken ganz ehrlich nach, ob wir Beteiligung und Inklusion in unseren Konzepten schaffen und müssen dabei auch berücksichtigen, dass die Kinder- und Jugendhilfe eben nicht hinter unseren Einrichtungstüren schon aufhören darf. Der Auftrag richtet sich auch dahin, dass wir für die gesellschaftliche Teilhabe befördern sollen. Das war schon lange so, sollten wir aber auch noch mal besser in den Blick nehmen. Und wenn wir jetzt so an die Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit denken, dann würde ich auch, wir können nachher wirklich kritisieren, behaupten, dass wir mit dem geänderten Paragraphen 9 und der Grundrichtung der Geschlechtervielfalt auch bei uns ein dickes Brett zu tun haben. Auch hier glaube ich, dass noch nicht alle Kollegen und Kolleginnen wirklich ihre eigenen Geschlechterrollen, Rollenverständnisse, Klischees reflektiert haben und dass wir auch in einer geschlechtergerechten pädagogischen Grundhaltung alle unsere Angebote gestalten. Also ich denke, hier haben wir größere Hausaufgaben und sollten auch ernsthaft darüber nachdenken, ob wir nicht unsere guten Erfahrungen in der niedrigschwelligen Beratungsarbeit klug ansetzen, weil mit der Öffnung des SGB VIII ganz sicher auch noch mehr junge Menschen das Angebot wahrnehmen wollen, sich Unterstützung und Beratung einzuholen. Und hier wird es ganz sicher ganz viel an Beratungs- und Unterstützungsleistungen für Transidente und Intersexuelle und auch nicht-binäre Kinder und Jugendlichen brauchen. Und hier sollten wir uns auch professionalisieren, unbedingt. Auch im Schwerpunkt der Inklusion, wobei wir Inklusion bitte unbedingt auch im weiten Verständnis verstehen. Es beschränkt sich also nicht nur darauf, dass wir Barrieren für Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichsten Förderbedarf und Behinderung versuchen sollten, abzubauen und zu mindern, sondern natürlich sollte die Kinder- und Jugendarbeit und Sozialarbeit auch für Jugendliche aus anderen Kulturen oder auch für Jugendliche mit unterschiedlichen sexuellen Orientierungen absolut geöffnet, gleichberechtigt Angebote verankern. Zur Inklusion sei noch gesagt, dass der Gesetzgeber hier einen Stufenprozess geregelt hat. Die Erarbeitung des Selbstverständnisses, die inklusive Gestaltung Jugendarbeit und Kindertagesbetreuung greifen ab sofort. Die sind sofort umzusetzen. In nächsten Schritten werden ab 2024 Verfahrenslotsen in die Jugendämter eingesetzt werden müssen, die dann die ab 2028 hoffentlich endlich umzusetzende große Lösung realisieren, helfen. Die große Lösung meint, dass wir die Leistungszuständigkeit für Kinder und Jugendliche dann hoffentlich ausschließlich in der Kinder- und Jugendhilfe haben, sodass wir diesen schweren Spagat zwischen Eingliederungshilfe und Jugendhilfe dann nicht mehr haben und Kinder und Jugendliche Leistungen aus einer Hand bekommen. Das aber nur ganz kurz. Jetzt starten wir alle miteinander in eine inklusive Bedarfsplanung. Wir sind übrigens zuallererst die Jugendämter gefördert. Hier hat sich der Paragraph 80 Jugendhilfeplanung auch geändert. Die Dienste und Einrichtungen müssen ab sofort inklusiv geplant werden. Das heißt, dass die Jugendhilfeplanung und wenn ihr da mitwirkt in Unterausschüssen des Jugendhilfeausschusses, unbedingt auch dafür stark machen, jetzt schon die Bedarfe von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung erfassen müssen. Braucht also auch da Schnittstellen zwischen den Teilhabeplanungen und den Jugendhilfeplanungen. Im § 79a im Gesetz ist fest verankert, dass der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe das Qualitätsmerkmal inklusive Umsetzung der Kinder- und Jugendhilfe bei allen Leistungsangeboten zu unterstützen, zu fördern, aber auch zu prüfen hat. Und auch folgerichtig hat sich vor dem Ziel der inklusiven Gestaltung der Kinder- und Jugendhilfe auch der Anspruch im Kindesschutz, im Kinderschutz und im Gewaltschutz verbessert. Hier muss jetzt auch auf die besonderen Bedarfe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen geachtet werden. Damit findet hier auch längst überfällig endlich auch der Artikel 16 der UN-Behindertenrechtskonvention eine Umsetzung, der ja schon lange festschreibt, dass Menschen mit Behinderung besonders vor jeder Form von Ausbeutung und Gewalt geschützt werden müssen. Und das müssen wir auch in der Kinder- und Jugendhilfe berücksichtigen, weil die leider sehr wenigen Studien aber klar darauf hinweisen, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen im Durchschnitt einem dreifachen Risiko von Gewalt ausgesetzt sind, körperlicher Gewalt, aber auch leider sexualisierter körperlicher Gewalt und vor allem auch Vernachlässigung. Und Gesellschaft und auch wir Kinder- und Jugendhilfefachkräfte darauf viel zu wenig reagieren. Das hat sehr unterschiedliche Gründe, die können wir jetzt hier nicht vertiefen. Wir müssen uns aber tatsächlich gesamtgesellschaftlich dafür sensibilisieren, müssen uns da fitter machen. Und nicht nur das, ich glaube aus meiner eigenen Arbeitserfahrung, dass die Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in ihren niedrigschwelligen und auf Vertrauen und Freiwilligkeit basierenden Prinzipien auch ein möglicher Ansprechpartner sein kann, an den sich Kinder und Jugendliche mit Gewalterfahrung vielleicht sogar zuerst wenden würden. Deswegen glaube ich, dass wir uns hier besonders fit machen könnten und uns auch nochmal überprüfen, ob wir so in dem Arbeiten im Fall von Verdächten, von Kindeswohlgefährdungen wirklich schon professionell sind und oder ob wir uns da nicht noch auch in den Netzwerken vor Ort stärker einbringen können. Und das sollten wir unbedingt auch deswegen machen, weil wir jetzt mit dem geänderten Grundlagenparagraf unserer Arbeit, im Paragraphen 11, tatsächlich die Aufgabe der Sicherstellung einer inklusiven Jugendarbeit haben. Wie schon mehrfach gesagt, wirklich rückwirkend seit dem 10. Juni letzten Jahres, weil wir im Paragraph 11, also der grundlegenden Norm unserer Arbeit, im ersten Absatz folgende Ergänzung finden. Und hier würde ich noch einmal vorlesen. Unverändert ist natürlich die Jugendarbeit dazu da, Angebote für Kinder und Jugendliche zu ihrer Förderung zur Verfügung zu stellen. Und dabei sollen die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Angebote für junge Menschen mit Behinderung sichergestellt werden. Ist also eine Sollbestimmung. Das heißt, dass alle möglichen, immer noch im Gesetz verankerten Angebotsbereiche, also die außerschulische Jugendbildung, die Jugendarbeit in Sport und Gesellschaft, auch unsere Arbeits- und Schul- und familienbezogene Jugendarbeit, internationale Jugendarbeit, auch die Kinder- und Jugenderholung und die Jugendberatung tatsächlich jetzt so zugänglich und nutzbar gemacht werden müssen, dass junge Menschen mit Behinderung grundsätzlich an den Angeboten partizipieren können. Auch das ist eigentlich nichts Neues, das sollte schon immer so sein. Und es gibt so ein paar Studien, die weisen auch deutlich darauf hin, dass wir in der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit Kinder und Jugendliche mit besonderen Förderbedarfen überdurchschnittlich gut schon erreichen. Wenn wir ein bisschen kritischer gucken, da weisen Studien aus Baden-Württemberg darauf hin, erreichen wir aber vorrangig auch Kinder mit Lernbehinderung und vor allem auch Kinder im Alter von Lücke-Kindern. Wenn wir das Alter etwas höher setzen, dann wird es mit den besonderen Förderbedarfen Behinderung in der Jugendarbeit auch dünner. Und vor allem Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderung und geistigen Behinderungen erreichen auch offensichtlich unsere Angebote noch nicht so gut. Weil wir aber in den Angeboten der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit wieder aufgrund unserer Arbeitsprinzipien Niedrigschwelligkeit, Freiwilligkeit, Ergebnisoffenheit und tatsächlich leicht zugängliche Angebotsformen sind, zumal es ja auch keinen subjektiven Rechtsanspruch gibt, die man erst mit dem Jugendamt vereinbaren muss, hat der Gesetzgeber erkannt, dass unsere Angebote besonders gut geeignet sind für inklusive Gestaltung. Deswegen dürfen wir jetzt anfangen und dürfen uns da besonders viel ausdenken. Es ist aber tatsächlich auch so, dass wir uns klar machen müssen, dass Inklusion nicht im Umkehrschluss bedeutet, dass wir irgendwie gar nichts mehr machen können, weil es natürlich so ist, dass nicht alle Angebote sich auf alle besonderen Förderbedarfe einstellen können. Und wenn es einen Förderbedarf gibt, dem wir nicht mehr gerecht werden können, warum auch immer, heißt das nicht, dass das Angebot nicht vorgehalten werden darf. Es ist andersrum gedacht so, dass wir versuchen sollten, zu gucken, wie können wir möglichst viele Barrieren abbauen, um die Angebote für möglichst viele Jugendliche zugänglich zu machen. Und das wird in der Jugendarbeit, in der Jugendsozialarbeit auch unverändert so bleiben, dass es Angebote geben wird, die gibt es auch schon jetzt, die nicht von allen Kindern und Jugendlichen genutzt werden können. Und die soll es trotzdem unbedingt geben. Im Grunde haben wir das auch schon jetzt. Also um ein ganz banales Beispiel zu sagen, es gibt so oft auch Angebote, die was mit Wasser zu tun haben, die wir anbieten, obwohl wir wissen, dass da Kinder und Jugendliche, die nicht schwimmen können, möglicherweise nicht partizipieren können. Und trotzdem machen wir das mit Berechtigung. Also bitte keine Panik an der falschen Stelle. Es hängt wie immer alles vom Geld ab, das ist ganz klar. Diesen objektiven Anspruch, Rechtsanspruch müssen natürlich vor allem die Kommunen umsetzen. Hier folgt aber auch der Paragraph 74 des Zuwendungsrechts den geänderten Ansprüchen. Also es müssen auch die aus der geänderten inklusiven Norm folgenden notwendigen Mehrbedarfe tatsächlich finanziert werden. Es ist nur die spannende Frage, wie wir das hoffentlich schaffen, das in den kommunalen Ausschüssen und Gremien gut durchzusetzen. Unabhängig vom Geld können wir aber wirklich schon auch eine Riesenmenge machen. Und zum einen ist das wirklich unsere eigene Haltung überprüfen, Wissen in die Köpfe bekommen, Mut machen und tatsächlich mit Inklusionschecks, da gibt es auch gute Angebote, zu gucken, welche Barrieren haben wir denn eigentlich tatsächlich bei uns noch. Und das dickste Brett, gebe ich zu, sind eigentlich die bekannten konzeptionellen Herausforderungen, wo wir nur bedingt was ändern können. Das sind so die Tatsachen, dass auch, obwohl wir schon UNBRK angelehnt sind, ganz viele Jugendliche und Kinder immer noch in Förderschulen untergebracht sind, nicht in inklusiven Schulangeboten, oft auch weit weg vom Wohnort. Und wir wissen in Brandenburg, dass der ÖPNV nicht super ist. Ist wirklich eher so die Frage, wie überwinden wir diese gesellschaftlichen Barrieren, dass wir auch tatsächlich Kinder und Jugendliche in den Sozialraum bekommen. Und wir werden uns ganz schön viele Gedanken machen müssen, wie kriegen wir unser Freiwilligkeitsprinzip mit dem Inklusionsprinzip vereinbart. Weil nach dem Freiwilligkeitsprinzip natürlich auch jeder Jugendliche in unseren Angeboten sich selber überlegt, mit wem möchte er denn jetzt in den Austausch, in das Angebot, in die Freizeitgestaltung gehen. Und da ist natürlich eine exkludierende Eigendynamik zu erwarten. Hier heißt es auch klug zu überlegen, wie gehen wir mit den jungen Menschen auch so klug in den Angeboten um, dass wir hier Inklusion organisieren können. Es ist auch die Frage wirklich, wie machen wir unsere Angebote überhaupt bekannt? Da kann man tatsächlich natürlich auch mit Partnern in der Eingliederungshilfe zusammenarbeiten. Sollte man auch unbedingt. Da muss man bloß auch aufpassen, dass man dann nicht wieder eine exkludierende Wirkung erzeugt, indem dann möglicherweise durch eine Kooperation auch nur noch eine Zielgruppe ein Angebot besucht. Also ihr merkt schon, so konzeptionelles Denken, da kann man richtig jetzt was machen. Da können wir auch, glaube ich, im Fachaustausch eine ganze Menge machen. Ein bisschen spannender wird es, wenn wir uns dann überlegen, welche Assistenz-Unterstützungssysteme sollten wir möglicherweise in den Angeboten vorhalten, um Zugänge zu ermöglichen. Da hängt wieder ein bisschen Geld dran. Hier gibt es aber auch Fördertöpfe, Aktion Mensch und. Auch hier können wir gemeinsam überlegen, wie wir die Angebote mit Kooperationspartnern vielleicht auch besser aufstellen oder an Schnittstellen arbeiten. Und zuallererst müssen wir auch wirklich gucken, dass wir die inklusive Jugendhilfeplanung hinbekommen, damit dann auch die Haushaltsmittel folgen. Ich glaube fest daran, dass die Jugendarbeit hier Vorreiter sein kann und eine Beispielwirkung auf andere Angebote hat. Im Umkehrschluss aber auch tatsächlich eine eigene Profilstärkung gewinnen kann, die auch dazu beitragen kann, dass sie die eigenen Angebote sichert. Das geht übrigens auch im Schwerpunkt Beratung. Der Gesetzgeber hat in § 8 jetzt neu geregelt, dass Kinder und Jugendliche einen wirklich anlassunabhängigen und auch elternunabhängigen bedingungslosen Rechtsanspruch auf Beratung haben. Das heißt, dass die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe jetzt Beratungsangebote vorhalten können, dürfen, müssen, die allen Kindern und Jugendlichen niedrigschwellig offen stehen. Und es ist im § 4, im Absatz 4 des § 8 festgeschrieben, dass die Beteiligung und Beratung von Kindern und Jugendlichen, die nach diesem Buch erfolgen, für sie in verständlicher, nachvollziehbar und wahrnehmbarer Form passieren muss. So traurig wie es ist, aber der Gesetzgeber hat erkannt, dass man hier nachregeln muss. Ganz oft sind Beratungsleistungen nicht nachvollziehbar, nicht verständlich für Kinder und Jugendliche gewesen. Das gilt für alle Beratungsleistungen im Buch. Und hier braucht es meiner Einschätzung wirklich Praxispartner, und ich glaube, die Jugendämter werden auch suchen, die in der Lage sind, niedrigschwellige Beratungsangebote vorzuhalten. Und bei den ganzen Schwerpunkten Beteiligung und Beratung sehe ich die Möglichkeit, unsere Profile zu überprüfen, Konzepte zu überprüfen und auf der anderen Seite aber auch zu gucken, wie man das örtlich, die örtlichen Träger der Jugendhilfe unterstützen und auch begleiten kann. Gleiches gilt auch für den neuen Paragraphen 4a, der eingefügt wurde. Kinder und Jugendliche haben jetzt das Recht, sich selbst zu organisieren und in selbstorganisierten Zusammenschlüssen der Selbstvertretung sich für ihre eigenen Rechte stark zu machen. Und die Jugendämter, örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, sind verpflichtet, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und auch hier ist tatsächlich für mich eine, wenn man es möchte, Profilnische erkennbar, indem man sich tatsächlich auch hier als Unterstützer, Begleiter und vor allem als Bildungspartner anbietet, weil jugendliche Selbstorganisationen auch nicht ganz ohne Wissen schaffen werden. Unbedingt darauf hinweisen möchte ich auch, dass das KZSG jetzt versucht, niedrigschwellige Hilfen im Sozialraum anzubieten. Wir sind die Jugendämter in der Verantwortung, alle Leistungsangebote der Jugendhilfe im Sozialraum zu koordinieren, zu bündeln, leicht zugänglich zu machen und sind aufgefordert, dass die Hilfen zur Erziehung auch stärker mit niedrigschwelligen Angeboten im Sozialraum zusammenarbeiten. Es sollen auch kooperative Hilfeformen entwickelt werden. Ich möchte nicht dafür plädieren, dass wir preiswerte Hilfe zu Erziehungsalternativen werden, auf gar keinen Fall. Aber im Sinne von Kindern, Jugendlichen, Familien, die mit vielen Barrieren eigentlich niedrigschwellige Angebote bräuchten und ungern die Hilfen zur Erziehung wollen, wäre es wirklich klug, dass wir uns auch hier Gedanken machen, wie wir uns ins Spiel bringen im Sinne der Kinder, Jugendlichen und deren Hilfen, um sie möglicherweise auch vor dann nachhaltigen und nicht immer nur hilfreichen, langwegen Hilfe zu Erziehungsangeboten zu bewahren. Was man tatsächlich dann unbedingt noch ansprechen müssen, jetzt kommen wir, ich schaffe das noch in den letzten 8 Minuten, lieber Sebastian, kommen wir noch in den Bereich der eigenen Interessenvertretung. Hier gibt es einen Aspekt, der Jubel und Befürchtung zugleich äußert. Es ist natürlich zu begrüßen, dass die Schulsozialarbeit in ihrer Wirkung wahrgenommen wird. Das finde ich auch richtig. Es ist aber zu fragen, warum es einen eigenen Paragraphen dafür braucht. Das ist aber ein Thema, das nehmen wir gleich mit in die Diskussion. In dem neuen Paragraphen 13a, der die Schulsozialarbeit jetzt nochmal ganz besonders hervorhebt, gibt es einen Passus, der uns aber in Brandenburg, finde ich, nochmal ein bisschen hellhörig werden lassen müsste. Da steht nämlich drin, dass Absatz 1 Schulsozialarbeit sozialpädagogische Angebote nach diesem Abschnitt umfasst, die jungen Menschen am Ort Schule zur Verfügung gestellt werden sollen. Und die verpflichtet jetzt allerdings auch die Träger der Schulsozialarbeit, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Schulen zusammenzuarbeiten. Leider steht nicht drin, dass die Schulen auch dazu verpflichtet sind, mit der Schulsozialarbeit zusammenzuarbeiten. Da haben wir schon das erste kleine Problem. Im zweiten Satz wird aber leider ausgeführt, dass das Nähere über Inhalt, Umfang der Aufgaben der Schulsozialarbeit durch die Landesrechtsregelungen zu fassen ist. Und dabei kann das Landesrecht auch bestimmen, dass Aufgaben der Schulsozialarbeit durch andere Stellen nach anderen Rechtsvorschriften erbracht werden. Darin liegt die Möglichkeit, ich finde die Gefahr, dass die Schulsozialarbeit in die Zuständigkeit der Schulverwaltungsbereiche des Schulbereiches des Ministeriums rückt und damit aus der Kinder- und Jugendhilfe und ihren Prinzipien verschwinden könnte. Ich sehe darin mehrere Gefahren. Das eine ist, dass wir wirklich tatsächlich die Schulsozialarbeit, sollte das so kommen, wie schon gesagt, aus dem Bereich der Jugendarbeit eliminieren, sollte sich Brandenburg für eine solche Lösung entscheiden. Und zum anderen merke ich, dass in den Schulen, das kann ich gut nachvollziehen, auch ein immer stärker wachsender Bedarf an unterstützender pädagogischer Assistenz wahrgenommen wird, die aber nicht unbedingt immer dem entspricht, was wir unter Schulsozialarbeit nach unseren Konzepten verstehen. Falls wir jetzt wirklich alle Ressourcen in den Bereich der Schule geben, weil eben dem Schulsozialarbeitsbereich so eine besondere Bedeutung beigemessen wird, befürchte ich, dass die Mittel insgesamt in den Landkreisen und Kreisen wieder nicht mehr ganz auskömmlich ausreichen werden, um auch die außerschulischen Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit stabil zu halten. Und ich finde, hier müssen wir aktiv, präventiv in eigener Sache arbeiten und müssen uns dafür stark machen, dass die Schulsozialarbeit unbedingt im Bereich der Jugendhilfe bleibt, in den Jugendförderplänen geregelt wird in den Landkreisen. Und parallel dazu sollten wir uns aktiv im Jugendhilfeausschuss, vor allem die Jugendhilfeplanung, einbringen und dazu beitragen, dass unsere Angebote im Bereich der außerschulischen Jugendbildung, Jugendsozialarbeit nicht nur stabil bleiben, sondern auch gestärkt werden. Und letzten beiden Sätze, hier braucht es wirklich, glaube ich, eine Menge an Interessenvertretung, nicht nur in eigener Sache, auch um die Interessen der Kinder und Jugendlichen über die Jugendhilfeausschüsse im Sinne des geänderten KJSGs zu stärken. Und wir sollten uns auch einfach vorbildhaft stark machen, weil wir Kindern und Jugendlichen ein gutes Beispiel sein sollten. Wenn jetzt das KJSG sagt, oh, gestärkte Rechte, eigene Interessenvertretung, selbstbestimmt leben lernen, machen wir hier ein bisschen was vor. Und ich denke, da könnte ein guter Schlusssatz sein, dass es auch am besten wäre, da weiter aktiv im Fachverband mitzuwirken, damit wir gemeinsam Strategien zur fachlichen Umsetzung, aber auch zur fachlichen Durchsetzung unserer Ideen entwickeln, denken und weiterentwickeln können.
Das war der Impuls für den Monat Januar 2022. Gern kannst du auch live an den Vorträgen teilnehmen und im Anschluss an den jeweiligen Vortrag noch mit den Referentinnen und Referenten in den Austausch kommen. Am 24. Februar zum Beispiel haben wir Moritz Schwerthelm zu Gast. Er ist Referent bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtung und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg. Sein Vortrag lautet Lebensweltnahe politische Bildung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Alle Infos findest du dazu auf unserer Internetseite unter www.fjb-online.de.